Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 82. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und heute machen wir im Podcast mal wieder IPR. Mein Co-Host bist heute du, lieber Rembert, schön, dass du mit dabei bist.
Ja, ich freue mich auch ganz besonders, dass IPR mal wieder dran ist und wir gemeinsam mal wieder einen Fall besprechen können.
Ausgezeichnet. Dr. Rembert Süß, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sicherlich aus der vorhergehenden Podcast-Folge bekannt. Ansonsten dann mit Sicherheit auch als Autor und im Zweifel hat er Ihnen auch schon das ein oder andere Mal, wenn Sie eine Anfrage ans D&I gestellt haben, dabei geholfen. Wir machen einen Fall, in dem es mal wieder um die Bestimmung des anwendbaren Güterrechts geht. Das ist ja was wir hier ganz häufig haben. Wir haben allerdings dieses Mal im Sachverhalt ein paar Besonderheiten, die diesen Fall besonders reizvoll machen. Ich lese den Sachverhalt einmal vor und erläutere ihn ein bisschen. Es geht darum, dass ein Grundstück gekauft werden soll zur Urkunde eines deutschen Notars und der Notar stellt also fest, die Käuferin, die das Grundstück ganz gerne alleine erwerben möchte, ist verheiratet und zu diesem Verheiratetsein, zu diesem Güterstand gibt es folgende Geschichte. Sie hat nämlich 1988, also vor nunmehr 37 Jahren, geheiratet in Montenegro. Man kann sich gleich schon dazu denken, im heutigen Montenegro. Und zu diesem Zeitpunkt waren beide Ehegatten, also sowohl sie als auch ihr Ehemann, sie ist heute noch mit ihm verheiratet, Staatsangehörige von Jugoslawien, wohnten aber eben in Montenegro. Und im Jahr 1993, also 5 Jahre später, sind die Eheleute dann ausgewandert in die Niederlande und haben 1993, 1994, also ungefähr in diesem Zeitraum dann auch, die niederländische Staatsangehörigkeit erworben, die sie heute noch haben. Also zum heutigen Zeitpunkt wissen wir, sie haben zumindest die niederländische Staatsangehörigkeit. Und seit 2004, also wieder etwa 10 Jahre später, sind die Eheleute dann umgesiedelt nach Deutschland. Also wenn wir es uns chronologisch mal rückwärts anschauen, die wohnen seit 20 Jahren in Deutschland. Sie sind nicht deutsche Staatsangehörige. Sie sind 1993, 94 in die Niederlande übergesiedelt und haben die niederländische Staatsangehörigkeit und geheiratet haben sie 1988 in Jugoslawien mit eben dem damaligen Wohnort und damals eben gewohnt in Montenegro. Und jetzt ist die Frage, welcher Güterstand gilt da? Kann die Ehefrau diesen Grundbesitz alleine erwerben? Fälle, die wir ganz häufig haben, hier eben die Besonderheit mit diesem Bezug zu, ich habe es jetzt im Sachverhalt schon angedeutet, Jugoslawien. Also Jugoslawien, wenn wir heute auf die Landkarte gucken, wir finden es nicht mehr. Das heißt, die Frage ist, was machen wir denn, wenn wir hier jetzt gleich in diese IPR-Prüfung einsteigen und es da mit Ländern zu tun haben, die es heute gar nicht mehr gibt. Das ist ein bisschen der Schwerpunkt des heutigen Fallbesprechung. Ja, Rembert, im Grunde ganz offene Frage jetzt an dich. Wie geht man an sowas ran? Wo fängt man da an? Wir wollen jetzt fürs deutsche Recht den Güterstand bestimmen. Wo geht's los?
Ja, also als erstes mal denkt man natürlich an die Europäische Güterrechtsverordnung, die jetzt schon seit nahezu 6 Jahren in Deutschland gilt. Mhm. Allerdings bestimmt hier Artikel 69 der Europäischen Güterrechtsverordnung, dass die Verordnung auf solche Ehen keine Anwendung findet, die vor dem 29. Januar 2019 geschlossen wurden und in denen nicht nach dem 29. Januar 2019 das anwendbare Güterrecht gewählt wurde. Das heißt, im vorliegenden Fall sind wir also in der Güterrechtsverordnung gar nicht drin, sondern müssen gemäß Artikel 229, Paragraf 47, Absatz 2, Absatz Ziffer 2 EGBGB dann auf den alten Artikel 15 EGBGB zurückgreifen.
Okay, also sozusagen aufs alte nationale IPR, das gegolten hat vor dem Inkrafttreten der Europäischen Güterrechtsverordnung.
Richtig, der hat dann alle Ehen erfasst, die nach dem 9. April 1983 geschlossen wurden.
Für diesen Zeitraum, für diese 36 Jahre in etwa, müssen wir dann also diese Norm anwenden. Ich lese sie gleich vor. Den 69 EuGVO lese ich jetzt nicht vor. Also da wissen wir ja, da steht drin, das gilt eben erst ab dem 29. Januar 2019. Diese Vorschrift aus dem EGBGB, die die Anwendbarkeit des alten Rechts für die alten Ehen bestimmt, die lese ich auch nicht vor. Aber zumindest Artikel 14 und Artikel 15 EGBGB, alte Fassung, die sollen hier noch einmal in Erinnerung gerufen werden. Das sind ja Normen, mit denen haben wir am Deutschen Notarinstitut ständig zu tun, weil wir ja ganz viel mit Ehen zu tun haben, die vor 2019 dann eben abgeschlossen wurden. Also da heißt es in Artikel 15 Absatz 1, die güterrechtlichen Wirkungen der Ehe unterliegen dem bei der Eheschließung für die allgemeinen Wirkungen der Ehe maßgebenden Recht. Also Der Artikel 15 Absatz 1 sagt uns im Grunde so auf den ersten Blick zwei Sachen, nämlich einmal, es wird verwiesen auf die allgemeinen Wirkungen der Ehe und zwar zu dem Zeitpunkt der Eheschließung. Also wir haben hier eine fixe zeitliche Anknüpfung auch. Man sagt, es kommt also darauf an, welche allgemeinen Ehewirkungen galten denn bei der Eheschließung. Und das ist wiederum geregelt in Artikel 14 EGBGB, alte Fassung. Da heißt es, die allgemeinen Wirkungen der Ehe unterliegen, Nummer 1, dem Recht des Staates, dem beide Ehegatten angehören oder während der Ehe zuletzt angehörten, weil einer von ihnen diesem Staat noch angehört und dann geht es eben weiter. Aber wir haben ja hier eine gemeinsame Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt der Eheschließung und da wird sich schon so ein bisschen diffizil, weil die waren damals ja wohl Staatsangehörige von Jugoslawien. Also wenn man die jetzt fragt, ein bisschen unterhändisch gesprochen, Staatsangehörigkeit wollen wir jetzt hier nicht im Detail durchgehen, aber die hatten wohl jugoslawische Pässe. Also damals, wenn man die gefragt hätte, 1988, welche Staatsangehörigkeit habt ihr, hätten die gesagt, ja, wir sind Jugoslawen. Mhm. Das heißt, wir kommen jetzt erstmal über diese Kette nach Jugoslawien und stellen dann fest, gibt es in Jugoslawien überhaupt so ein Güterrecht oder so ein Familiengesetzbuch für alles oder wie ist es da?
Ja, es gibt in Jugoslawien natürlich kein Recht mehr, weil der Staat hat sich ja aufgelöst, nachdem in den 90er Jahren sukzessive sich die Staaten abgelöst hatten. Zuletzt dann quasi Montenegro 2006 aus der Föderation Serbien-Montenegro. Wir haben durch diese Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit bei Eheschließung natürlich dann quasi eine Reise in die Vergangenheit. Wir müssen dann also abstellen auf die Umstände von 1988. Und damals gab es in der Tat Montenegro noch nicht als souveränen Staat, sondern er war Teil der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, das damals quasi in den 50er Jahren dann von Tito zusammengeschmiedet wurde.
Jetzt kommt die kleine Geschichtseinheit. Also wir haben es jetzt auch noch mal rausgesucht. Also für diejenigen, die vielleicht so wie ich kurz nach der Eheschließung dieser Eheleute erst geboren wurden. Ja, wir hatten also diese frühere sozialistische Jugoslawien. Du hast es ja gerade schon bezeichnet. Offiziell hieß es Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien. Die bestand so im Groben, wie du ja schon sagst, ab den 50ern 1945 bis 1992, also so in diesem Zeitraum, aus diesen sechs sozialistischen Teilrepubliken, da klingelt dann wieder was. Also das waren eben Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, unter anderem eben auch Montenegro, mit dem wir es jetzt hier zu tun haben, und das heutige Nordmazedonien. Und es kam dann eben 1992 sukzessive zum Zerfall. Insbesondere sind dann eben übrig geblieben zunächst mal noch Serbien und Montenegro. Die haben noch länger durchgehalten, aber auch die sind dann 2006 auseinandergegangen.
Ja.
Aber 1988 hatten wir eben noch diesen vollen Bestand des damaligen Jugoslawiens.
Ja, genau. Das Interessante am damaligen Jugoslawien war, dass es da in diesem Staat auch einzelne Republiken gab, eben die erwähnten Republiken, und dass diese Republiken auch alle ihr eigenes Erbrecht und auch ihr eigenes Familienrecht hatten. Das stimmte dann inhaltlich im Wesentlichen überein, aber es waren eben keine bundeseinheitliche Regelung, sondern es war eben partikular in jedem einzelnen Staat ein eigenes Familienrecht, sodass da in diesen Fällen dann auch immer bestimmt werden musste, okay, das Recht welcher dieser Teilrepubliken ist nun anzuwenden. Und für diese Fälle hatten wir dann in Artikel 4 Absatz 3 EGBGB eine bestimmte Vorschrift. Und die sagte, dass wir dann vorrangig darauf abstellen müssen, ob es eben in diesem Land eine einheitliche Regelung für diese interregionalen Konflikte gibt. Und das war während meines Studiums noch das Interessante, Jugoslawien, einer der ganz wenigen Staaten, in denen es tatsächlich so eine einheitliche Regelung gab. Das gibt es heute wahrscheinlich nur noch in Spanien. Und da wurde dann darauf abgestellt, eben in welchem dieser Teilrepubliken jetzt die Eheleute zum Zeitpunkt der Eheschließung lebten oder welche Republikzugehörigkeit sie hatten.
Okay, ja. Also ich lese den Artikel 4 Absatz 3, mit dem haben wir es ja öfter zu tun, auch in anderem Kontext, einmal im ganzen Wortlaut vor. Die amtliche Überschrift lautet Verweisung, Artikel 4 Absatz 3 EGBGB. Und da heißt es jetzt zunächst mal, wird auf das Recht eines Staates mit mehreren Teilrechtsordnungen verwiesen, so wäre es ja hier. Ohne die Maßgebende zu bezeichnen, so bestimmt das Recht dieses Staates, welche Teilrechtsordnung anzuwenden ist. Also erstmal sozusagen Verweis auf das Recht dieses Staates und dann würde es weitergehen nach diesem nationalen Recht über die Frage, welche Teilrechtsordnung anzuwenden ist. Und in Satz 2 heißt es dann, fehlt eine solche Regelung, so ist die Teilrechtsordnung anzuwenden, mit welcher der Sachverhalt am engsten verbunden ist. Also man wäre wohl auch damals schon bei der Anwendung von Artikel 4 Absatz 3 EGBGB dazu gekommen, dass man sagt, naja, wir kommen halt hier auf dieses lokale Recht von Montenegro. Mhm. Dann für die Frage, in welchem Güterstand sind die verheiratet und wie gelten vielleicht, welche erbrechtlichen Regelungen gelten vielleicht auch. Okay, also es wäre der Stand damals gewesen, 1988, diese Reise in die Vergangenheit, die du gerade schon angefangen hast. Jetzt sind wir ja aber nicht mehr 1988, sondern wir sind jetzt 2025 und stellen uns jetzt also die Frage, okay, wir wissen im deutschen IPR, wir sind bei Artikel 15, Artikel 14, die sagen uns, es ist maßgeblich das Güterrecht der damaligen gemeinsamen Staatsangehörigkeit. Und jetzt haben wir ja das Problem, also wir können ja jetzt nicht sagen, das Güterrecht von Jugoslawien, weil Jugoslawien gibt es nicht mehr. Das heißt, jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was machen wir damit, dass Jugoslawien zerfallen ist?
Ja, richtig, genau. Wir können quasi jugoslawisches Recht gar nicht mehr anwenden. Mhm. Und da wurde dann teilweise die Ansicht vertreten, naja, dann müssen wir eben das Recht des historischen Jugoslawien anwenden, zumal das ja inhaltlich sowieso weitgehend übereinstimmte, macht aber letztendlich keinen Sinn, denn wir befinden uns ja jetzt in einem Zustand, wo schon erhebliche Änderungen eingetreten sind. Deswegen die herrschende Meinung sagt, wir müssen diesen Artikel 4 Absatz 3 über die interlokale Rechtsproblematik entsprechend anwenden und kommen dann quasi zu dem Recht des Staates oder des Nachfolgestaates, mit dem die Eheleute am engsten verbunden sind.
Mhm. Also der Nachfolgestaat, okay, das wäre dann ja, mit dem die Eheleute am nächsten verbunden sind, da würde man ja hier dann an Montenegro denken.
Richtig, vermutlich, denn, ja. Ja. Denn solange sie in Jugoslawien oder in damaligen Jugoslawien noch gelebt hatten, waren sie halt in Montenegro. Mhm. Und sie haben ja auch nach dem Zerfall dann immer die Zugehörigkeit zu Montenegro gewahrt, indem sie dann eben immer die Staatsangehörigkeit der Nachfolge Institutionen gehabt hatten, die nun
davon ist auszugehen, der nun Montenegro angehört. Das ist natürlich schwierig, wenn man das sich so zeitlich so vorstellt, dann ist erst der eine Teil der Jugoslawiens weggefallen, dann gab es noch Serbien und Montenegro, dann ist das auch zerfallen. Also das ist dann schwierig, vor allen Dingen, weil wir hier im Sachverhalt auch noch die Besonderheit haben, dass die ja 1993, 1994 auch noch niederländische Staatsangehörige wurden. Wir wissen, dazu werden wir gleich noch kommen, ja nicht so genau, was ist damals passiert. Also haben die dann ihre alte Staatsangehörigkeit abgelegt, als die Niederländer wurden? Oder haben die da vielleicht noch, wir haben es jetzt mal so bezeichnet, ihre restjugoslawische Staatsangehörigkeit, was dann da eben noch übrig war, beibehalten? Das ist im Sachverhalt leider nicht mitgeteilt worden. Wir kommen gleich noch dazu. Aber wir sind dann jetzt sozusagen aus der Perspektive des deutschen IPR dabei, dass wir sagen, okay, Artikel 14, Artikel 15 EGB verweisen uns auf das Recht von Jugoslawien. Jugoslawien gibt es nicht mehr. Deswegen entsprechende Anwendung von Artikel 4 Absatz 3 EGBGB. Wir sagen, diese Verweisung führt uns zu dem Recht des Nachfolgestaates, mit dem die engste Verbindung besteht. Das heißt, Zwischenergebnis für die Frage, in welchem Güterstand sind die verheiratet, verweist das deutsche IPR zunächst mal auf das Recht von Montenegro.
Ja. Richtig, okay. Genau.
Und da sind wir jetzt sozusagen Schritt 1, haben wir es geschafft und jetzt machen wir weiter. Jetzt wird es dann wild, jetzt kommt nämlich montenegrinisches Recht. Ja. Ja. Was macht jetzt das Recht von Montenegro?
Mhm. Ja, genau. Vor allen Dingen maßgeblich für die Perspektive ist natürlich dann eigentlich der jetzige Zeitpunkt, weil ja jetzt auch der Eigentumserwerb stattfinden soll. Mhm. Mhm. Und deswegen verweisen wir also auf das IPR von Montenegro und das ist im unabhängigen Montenegro seit 2013 in einem neuen IPR-Gesetz geregelt. Und da haben wir den Artikel 80 des montenegrinischen IPR-Gesetzes und der bestimmt dann, dass für die persönlichen Beziehungen der Ehegatten das Recht des Staates maßgeblich ist, dessen Staatsangehörige sie sind.
Das finde ich ganz interessant. Remmert, ganz kurz, ich lese den Gesetzestext einmal vor in der Reihenfolge. Das haben wir hier zum Glück abgedruckt. Also keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer, selbstverständlich klar, niemand von Ihnen hat das montenegrinische IPR-Gesetz vor Augen. Aber wir haben hier eine ganz ähnliche Systematik, wie wir sie auch im deutschen EGB-GB, also im alten EGB kennen. Wir haben nämlich in Artikel 81 des montenegrinischen IPR-Gesetzes eine Regelung zu den Vermögensbeziehungen der Ehegatten. Und das wird Ihnen jetzt bekannt vorkommen. Da heißt es nämlich in Absatz 1, die Vermögensbeziehungen der Ehegatten untereinander unterliegen dem Recht des Staates, dessen Recht für ihre persönlichen Beziehungen maßgeblich ist. Also hier wird auch wieder so ein bisschen wie in Artikel 15 EGB-GB für die Vermögensbeziehungen verwiesen auf das Recht, das für die persönlichen Beziehungen, also bei uns sind es die Ehewirkungen, dann eben maßgeblich ist. Und der Artikel 81 Absatz 1 würde uns dann also verweisen auf den Artikel 80 Absatz 1, in dem es dann heißt, persönlichen Beziehungen der Ehegatten ist das Recht des Staates maßgeblich, dessen Staatsangehörige sie sind. Also hier wird dann aufs Staatsangehörigkeitsrecht verwiesen grundsätzlich. Aber wir haben in Artikel 81 Absatz 2 auch noch eine Sonderregelung für den Fall des Wechsels der Staatsangehörigkeit. Da heißt es, wenn ein Wechsel der Staatsangehörigkeit zu einer Änderung des maßgeblichen Rechts führt, so ist unabhängig vom Zeitpunkt des Erwerbs das neue maßgebliche Recht auf das Vermögen der Ehegatten anzuwenden. Das heißt, da dann doch ein signifikanter Unterschied zum montenegrinischen IPR im Vergleich zu Artikel 14, Artikel 15 EGB-GB, weil hier dürfte dann, wenn ich das richtig verstehe, der Güterstand wandelbar sein. Oder? Ja. Verstehe ich das richtig?
Ja, okay. Ganz genau. Ja. Wir haben hier in vielen ausländischen Rechtsordnungen eine wandelbare Anknüpfung. Das heißt, wie bei den allgemeinen Wirkungen der Ehe in Artikel 14 EGB-GB im deutschen Recht, ist dann auch das Güterstatut in diesen Staaten wandelbar. Das heißt, auch der Güterstatut wechselt dann, wenn die maßgebliche Staatsangehörigkeit der Eheleute sich wechselt.
Okay. Ja. Das wäre dann sozusagen, wenn wir jetzt versuchen, die Kette nochmal so aufzuzeichnen, das deutsche IPR schickt uns ins montenegrinische IPR. Wir haben den Grundsatz der Gesamtnormverweisung, das heißt, wir prüfen dann auch das montenegrinische IPR. Im montenegrinischen IPR kommen wir zu dem Befund, es wird für den Güterstand wandelbar an die Staatsangehörigkeit der Eheleute angeknüpft.
Richtig, okay, genau. Gut. Und da kommt dann im vorliegenden Fall dann ins Spiel, dass die Eheleute ja später, als sie dann in den Niederlanden lebten, dort die Staatsangehörigkeit angenommen haben. Okay, jetzt stellt sich die Frage, haben sie jetzt bei Erwerb der niederländischen Staatsangehörigkeit die montenegrinische Staatsangehörigkeit möglicherweise aufgegeben oder vielleicht sogar Kraft Gesetzes verloren? Insoweit muss man sicherlich den Sachverhalt nochmal genauer ermitteln. Das ist uns hier nicht mitgeteilt worden, weil der Notar da naturgemäß vielleicht auch gar nicht erst groß nachgebohrt hatte.
Ja, und wahrscheinlich ja die Beteiligten Ihnen dann auch irgendwie 32 Jahre, nachdem Sie in den Niederlanden gekommen sind, jetzt nicht mehr genau sagen können, wie das jetzt vielleicht damals war mit dem Beibehalten der Staatsangehörigkeit von damals noch Serbien und Montenegro, dass es heute nicht mehr gibt. Also die Lage ist ja wirklich ein bisschen unübersichtlich. Aber das heißt, wir sind jetzt in der Position, wir prüfen das montenegrinische IPR. Das montenegrinische IPR sagt grundsätzlich Güterstand nach der gemeinsamen Staatsangehörigkeit. Das heißt, wenn die jetzt nur die niederländische Staatsangehörigkeit hätten, alle beide, würde Montenegro auf die Niederlande verweisen.
Richtig.
Wenn die allerdings die Staatsangehörigkeit, diese restjugoslawische Staatsangehörigkeit noch hätten, dann wäre es kompliziert, weil dann hätten wir aus der Perspektive des montenegrinischen IPRs Doppelstaatler. Und dann müsste man sich die Frage stellen, wie behandelt das montenegrinische IPR diese Doppelstaatler? Behandeln die als Niederländer oder behandeln die als Montenegriner? Ja. Da gibt es ja im deutschen EGB-GB auch diese Vorschrift. Ist das Artikel 5 Absatz 1 Satz 2, oder?
Richtig.
Also bei uns ist es ja so, aus der Sicht des, kleiner Exkurs, aber aus der Sicht des deutschen IPR ist es ja so, wir behandeln den Doppelstaatler immer als Deutschen, wenn der die deutsche Staatsangehörigkeit hat.
Richtig.
Ja, okay, aber genau, das ist jetzt die Frage, wie das im montenegrinischen IPR dann wäre.
Richtig, da es ja hier um die Verweisung durch Artikel 81 des montenegrinischen IPR geht, müssen wir dann auch die Frage, welche Staatsangehörigkeit entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dann diese Frage nach den entsprechenden Regeln des montenegrinischen Rechts entscheiden. Und da gibt es dann in Artikel 11 des montenegrinischen IPR eine Vorschrift, das ist weitgehend äquivalent zu Artikel 5 EGB-GB. Da wird nämlich gesagt, grundsätzlich gucken wir danach, welche Staatsangehörigkeit wichtiger ist. Aber wenn eine von den mehreren Staatsangehörigkeiten, die eine Person hat, die montenegrinisch ist, dann gilt er für uns immer als Montenegriner.
Okay. Ja.
Also das ist quasi Kraft gesetzlicher Definition immer die wichtigere Staatsangehörigkeit.
Ich sag mal so, ist ja im deutschen Recht auch so, muss man ja so gut halten. Aber ja. Das heißt, wenn wir jetzt zu dem Ergebnis kämen, dass die auch noch die montenegrinische Staatsangehörigkeit haben oder jedenfalls was das montenegrinische Recht als montenegrinische Staatsangehörigkeit ansieht, dann wäre die Verweiserei jetzt vorbei, weil dann bliebe das montenegrinische IPR bei der Anwendung des montenegrinischen Sachrechts. Das heißt, unsere kleine IPR-Reise, die wir machen, Deutschland verweist auf Montenegro, wir bleiben in Montenegro. Wenn wir aber feststellen, die haben nur die niederländische Staatsangehörigkeit, dann geht die Reise weiter. Dann kommen wir aus Deutschland nach Montenegro und über das montenegrinische IPR kommen wir dann weiter wegen Artikel 81 des IPR-Gesetzes wandelbar nach Holland. Entschuldigung, in die Niederlande.
Ja,
in richtig. Die Niederlande. Ja. Und dann wären wir jetzt sozusagen, wenn wir diesen Sachverhaltsalternative weitergehen, das haben wir ja bei den IPR-Anfragen relativ häufig, dass uns an irgendeiner Stelle eine Info fehlt und sich dann sozusagen der Sachverhalt so aufspaltet. Das finde ich total interessant. Da geht es also einmal in die Richtung. Und was ja dann auch toll ist, ist, wenn die beiden Wege manchmal wieder zusammenführen. Also wenn man dann bei beiden Varianten am Ende zum gleichen Ergebnis käme. Aber dann wären wir jetzt hier im niederländischen Recht. Also Montenegro würde uns verweisen auf die Niederlande. Und wie gehen wir damit um aus deutscher Sicht? Oder welche Frage muss ich mir jetzt hier stellen? Weil jetzt wird es bei mir langsam dünn.
Ja, also der Ausgangspunkt ist dann aus deutscher Sicht Artikel 4 EGBGB. Und Artikel 4 EGBGB sagt in Satz 1.
Ja, Artikel 4 Absatz 1 Satz 1 EGBGB, ich lese mal vor, wird auf das Recht eines anderen Staates verwiesen, so ist auch dessen internationales Privatrecht anzuwenden, sofern dies nicht dem Sinn der Verweisung widerspricht. Okay, das ist ja unser allgemeiner Grundsatz, dass wir Gesamtnormverweisungen haben. Und dann geht es in Satz 2 weiter, verweist das Recht des anderen Staates auf deutsches Recht zurück, so sind die deutschen Sachvorschriften anzuwenden. Also wir nehmen einen Renvoi an, ist damit richtig, ausgedrückt?
Genau. Okay, genau. Wir haben dann hier eine Weiterverweisung. Hier wird also auf das Recht eines sogenannten Drittstaates verwiesen. Also nach Montenegro, was für uns der zweite Staat ist, dann auf die Niederlande als dritten Staat. Und dann stellt sich die Frage, was passiert, wenn wir auf das Recht eines Drittstaates verweisen, wird dann unmittelbar das dort geltende materielle Recht, das Sachrecht angewandt, also niederländisches Güterrecht im niederländischen Burgerlijk Wetboek, oder müssen wir dann vielleicht
das Burgerlijk Wetboek ist der niederländische Begriff für BGB, oder?
Ja,
Burgerlijk Wetboek, okay.
Oder müssen wir auch das niederländische internationale Privatrecht beachten? Das ist im EGBGB nicht ausdrücklich geregelt, aber die ganz überwiegende Auffassung in der Literatur ist der Ansicht, dass wir die Frage, ob jetzt die Verweisung des montenegrinischen Rechts auf das niederländische Recht nur das niederländische Sachrecht oder auch das niederländische internationale Privatrecht umfasst, dass wir diese Frage auch nach den Vorschriften des montenegrinischen IPR beurteilen.
Das ist jetzt, weil das finde ich schon an der Stelle ist ein bisschen, also für mich war es kompliziert. Ich bin sozusagen in der Perspektive des deutschen Rechts und ich gucke mir diese Verweisungskette da an. Und jetzt geht es um die Weiterverweisung von Montenegro in die Niederlande. Und die Frage, wird da von Montenegro auf das niederländische Sachrecht verwiesen oder verweisen die auch auf das niederländische IPR, sodass ich das zusätzlich vorweg prüfen muss? Und diese Frage, die beantwortet natürlich das montenegrinische IPR. Und wir sagen jetzt aus unserer deutschen Perspektive, wir machen das so, wie das montenegrinische IPR das macht. Das heißt, wenn die jetzt sagen, okay, wir machen hier nur eine Sachnormverweisung, ist es für uns auch nur eine Sachnormverweisung. Und wenn die sagen, für uns ist es aber eine Gesamtnormverweisung, also niederländisches IPR bitte mitprüfen, dann akzeptieren wir das so.
Ja,
wir folgen hier sozusagen der Systematik des Zweitstaates, der weiterverweist.
Ganz
oder
genau.
Der okay. Das heißt, jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was sagt denn das montenegrinische IPR? Sagen die Gesamtnormverweisung oder sagen die Sachnormverweisung?
Ja, die sagen grundsätzlich Gesamtnormverweisung, aber mit einer Einschränkung.
Aha, okay.
Da haben wir nämlich in Artikel 4 des montenegrinischen IPR Gesetz ist eine Regelung, die sagt, ja, also grundsätzlich müssen wir bis auf bestimmte Ausnahmen, bestimmte Vorschriften, die sind im vorliegenden Fall allerdings nicht relevant.
Ja, okay.
Wird das ausländische internationale Privatrecht beachtet?
Mhm.
Und zwar mit der Maßgeblichkeit, dass dann, wenn es auf das montenegrinische Recht zurückverweist, unmittelbar das montenegrinische Sachrecht anzuwenden ist. Und dann, wenn es auf das Recht eines dritten Staates verweist, dass dann auch unmittelbar das Sachrecht dieses ausländischen Staates zu beachten ist. Das heißt, auf diese Weise wird dann die Verweisungskette dann quasi an der zweiten Stelle dann immer
abgebrochen. Ist dann Schluss, ja. Aber das heißt, für unseren Fall, weil wir sind nicht im Bereich dieser Ausnahmen, die das montenegrinische Recht definiert, würden wir jetzt zunächst weiter das niederländische IPR prüfen und uns fragen, was macht denn Holland hinsichtlich des anwendbaren Güterrechts in diesem Fall? Entschuldigung, die Niederlande, da bin ich immer ein bisschen untechnisch.
Genau.
Ja, okay.
Ja. Ja, ganz genau. Und da haben wir in den Niederlanden unterschiedliche Regelungen zeitlich gestaffelt im internationalen Güterrecht. Für die Ehen, die nach dem 29. Januar 2019 geschlossen wurden, gilt die Europäische Güterrechtsverordnung
in
Deutschland auch.
Harmonisiert, ja.
Ist hier allerdings nicht der Fall, weil die Eheleute vorher geheiratet haben. Jetzt für die Zeit vom 1. September 1993 bis zum 29. Januar 2019, da hatten die Niederlande wie Frankreich auch das Haager Güterrechtsübereinkommen vom März 1978 ratifiziert.
Also das ist jetzt der Zeitraum 1993 bis 2019, da gab es ein bestimmtes anwendbares Recht.
Ganz
und
genau.
Und jetzt müssen wir bei uns nochmal kurz, und wir stellen ab auf den Zeitpunkt der Eheschließung, das ist für uns das Relevante, oder?
Das ist für die Niederländer das
Relevante. Entschuldigung, für die Niederländer das Relevante. Okay, logisch, für die Niederländer das Relevante. Und wir haben ja hier nochmal zur Erinnerung der Sachverhalt Eheschließung 1988.
Richtig.
Das heißt, wir sind noch vor der Anwendbarkeit des Haager Übereinkommens in den Niederlanden.
Okay. Richtig, genau.
Und in diesem Zeitraum?
Ja. Richtig, da wird auch weiter differenziert. Vor 1987 galt ein altes Haager Übereinkommen von 1905, was eben an die Staatsangehörigkeit des Ehemannes anknüpfte. Das ist dann gekündigt worden und für den Zeitraum ab Auslaufen dieses alten Haager Übereinkommens bis zum Inkrafttreten des neuen Haager Übereinkommens gab es dann eine Anknüpfungsleiter des niederländischen obersten Gerichtshofs.
Aha, also durch Richterrecht ausgefüllt.
Richtig, genau. Okay. Und der hatte entschieden, wenn die Eheleute eine gemeinsame Staatsangehörigkeit haben bei Eheschließung, dann gilt das Recht dieses Staates. Das heißt, das heißt, da würden die Niederländer dann hier eben auch auf das jugoslawische Recht verweisen, weil die Eheleute ja 1988 jugoslawische Staatsangehörige gewesen sind und käme dann höchstwahrscheinlich auf diese Weise dann eben auch dann zum montenegrinischen Recht.
Ist ja naheliegend, allein schon deswegen, weil es ja kein jugoslawisches Güterrecht in dem Sinn gab. Also man wird dann wohl auch hier dazu kommen. Aber okay, vielleicht trotzdem kurzer Zwischenfazit. Also bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie welche haben, die in Holland, wo wir den holländischen Güterstand erbitten müssen, sagen Sie uns genau, wann die wo geheiratet haben, weil das ist ja wirklich unübersichtlich. Also wenn ich es richtig sehe, vier Zeiträume, 1905 bis 1977, 1977 bis 1992, 1992 bis 2019, dann ab 2019 und jeweils unterschiedliches IPR für die Frage, welchem Güterstand die leben. Ja, okay, also wir sind hier in dieser durch Richterrecht geprägten zweiten zeitlichen Phase sozusagen. Ja, wenn wir sagen, da kommt es auf das gemeinsame Heimatrecht bei Eheschließung an und da landen wir dann hier. Okay, aber das ist jetzt interessant. Das heißt, wenn ich es jetzt mal so im Ergebnis zusammenfasse, Montenegro verweist auf die Niederlande und die Niederlande verweisen zurück. Weil die sagen, für uns ist montenegrinisches Güterrecht anwendbar.
Richtig.
Ah, okay, gut.
Genau, und diese Rückverweisung würden die Montenegriner dann annehmen, weil eben aus ihrer Sicht das dann nach Artikel 4 Absatz 2 eine Rückverweisung ist, die dann im montenegrinischen Recht dann abzubrechen ist.
Also der unvermeidbare Fußballvergleich, wir spielen den Ball zu Montenegro, Montenegro spielt zu den Niederlanden und die Niederlande spielen zurück. Und bei diesem Rückpass bleibt es dann. Also der Ball liegt jetzt in Montenegro und wir sind jetzt also aus der Sicht des deutschen IPRs zu dem Ergebnis gekommen, die sind im montenegrinischen Güterstand verheiratet.
Richtig.
Ja, und jetzt, also bis hierhin muss man das ja zu, also bis hierhin kommt man noch und jetzt braucht man aber wirklich ausländisches Sachrecht. Was gilt da für einen Güterstand, wenn die keinen Ehevertrag gemacht haben?
Wenn die Eheleute keinen Ehevertrag gemacht haben, leben die im gesetzlicher Gütergemeinschaft. Das ist in Montenegro dann eine Form der Errungenschaftsgemeinschaft.
Aha, okay, ja.
Das heißt, alles, was die Eheleute während der Dauer der Ehe erwerben, und jetzt, was sie nicht durch Schenkung oder Erbfolge erworben haben oder in die Ehe eingebracht haben, wird gemeinschaftliches Eigentum der Eheleute.
Okay, das ist ja dann durchaus für unseren Sachverhalt relevant, weil das würde ja dann bedeuten, das, was die sich hier vorstellt, so ich erwerbe das jetzt alleine, das wird so nicht funktionieren.
Ja, richtig. Man muss dann nochmal schauen, in manchen jugoslawischen Nachfolgestaaten gilt dann noch die Regelung, dass die tatsächliche Trennung der Eheleute dazu führt, dass auch der gesetzliche Güterstand beendet ist, die also dann quasi wieder in Gütertrennung leben. Aber das ist hier offenbar wohl nicht der Fall.
Aber das ist die Situation, also ich kann mich in meiner eigenen kurzen Zeit als Praktiker schon daran erinnern, das hat man manchmal. Die sind dann halt getrennt seit langer Zeit, sind aber nicht geschieden, weil die Scheidung vielleicht auch wegen dieses internationalen Kontexts sehr kompliziert ist. Und dann hätte man aber hier tatsächlich eine Auswirkung dieser faktischen Trennung auf den Güterstand. Ja,
ist ganz interessant. Ja, vor allen Dingen, wenn die Eheleute dann halt unbedingt wollen, dass einer Alleineigentümer wird, dann hat es ja meistens irgendeinen sachlichen Hintergrund.
Ja gut, klar, stimmt. Also wenn die Ehe, wenn wir gemeinsam wirtschaften, leben, uns lieben und wohnen, dann will man ja vielleicht doch auch gemeinsam erwerben, aber das ist, manchmal gibt es ja eine gewisse Motivation. Insofern gutes anzusprechen. Aber das heißt, wir wären in dieser ja bei uns nicht so seltenen Ergebnis, dass wir sagen, der Wunsch, das zu Alleineigentum zu erwerben, das wird so am Ende des Tages nicht funktionieren, weil eben von Gesetzes wegen ist dann natürlich nochmal im Detail sehr, sehr, sehr kompliziert, wie kommt das Eigentum jetzt wirklich zu dieser Errungenschaftsgemeinschaft oder wie ist das aufzudröseln. Darum soll es jetzt heute nicht gehen, aber wir wären dann im Ergebnis dabei, dass man sagt, naja, man muss dann wohl auch im Grundbuch halt die Eheleute in der Errungenschaftsgemeinschaft montenegrinischen Rechts dann eintragen, wenn man es da an der Stelle ganz klar und richtig haben will.
Ja, ne? Richtig. Okay.
Ja gut, also Rembert, vielen herzlichen Dank. Ein wilder Ritt durch das ehemalige Jugoslawien, dann waren wir noch kurz in den Niederlanden, dann waren wir wieder zurück in Montenegro. Also das Ergebnis am Ende, ich bin mir sicher, dass wir es richtig gelöst haben, aber ich finde es schon kurios, weil wir jetzt letztlich diesen Leuten sagen müssen, ihr seid verheiratet in einem Güterstand eines Landes, bei dem ihr eigentlich nie wart. Ja? Weil als ihr weggegangen seid, gab es ja Montenegro in dieser Form noch nicht. Ja? Es gab natürlich schon die Teilrepublik Montenegro und ihr wärt auch damals wohl schon nach montenegrinischem Familienrecht verheiratet gewesen. Aber durch dieses Auseinanderfallen Jugoslawiens hat man jetzt eben diese Situation. Ne?
Ja, aber immerhin, ich meine, die Eheleute haben ja die montenegrinische Staatsangehörigkeit in diesem Fall dann beibehalten.
Ja, klar, ich meine, sie hatten eine Staatsangehörigkeit die ganze Zeit. Wir wissen nicht genau, was 1993, 94 passiert ist, als sie nach Holland gegangen sind, aber wenn sie es beibehalten hätten, ja. Und das ist ja auch wieder das Interessante an der Konstellation, der Sachverhalt ging ja an dieser einen Stelle auf, weil wir nicht wussten, haben sie jetzt die montenegrinische Staatsangehörigkeit behalten oder nicht. Aber wegen dieses Renvois aus Niederlande nach Montenegro landen wir in beiden Fällen beim montenegrinischen Recht. Deswegen, wir haben auch hier die Situation, dass obwohl wir den Sachverhalt an einer Stelle nicht kennen, wir in beiden Fällen zum gleichen Ergebnis kommen. Ja. Also da sind wir uns dann schon sicher. Ja, super. Also Rembert, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, war es, wenn auch nur vielleicht geschichtlich oder auch was die allgemeine Prüfung solcher Güterstände angeht, sehr interessant. Vielleicht noch eine Abschlussfrage, Rembert, auch weil es für die Hörerinnen und Hörer ganz spannend sein kann. Was haben wir denn für Quellen, wenn wir zu so einem ausländischen Güterstand recherchieren? Also wir haben jetzt ja hier zitiert, auch in diesem Gutachten, da gibt es aber ein großes lose Blattwerk, eine große lose Blattsammlung, Henrich Dutter Ebert. Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht und daran sind dann Länderberichte drin, unter anderem auch zu Montenegro, die natürlich dann leider nicht ganz so häufig aktualisiert werden, das ist eine gewisse Gefahr, aber vielleicht jetzt nur noch so am Rande, wie geht ihr denn vor, wenn ihr versucht zum ausländischen Sachrecht oder jetzt hier konkret zum montenegrinischen Güterrecht zu recherchieren, wie macht ihr das?
Ja, also es gibt natürlich immer den Zugriff dann auf diese lose Blattsammlung, wenn man Glück hat, ist der Bericht aktuell, dann vom 1. Januar 2025, da kann man sich drauf verlassen. Wenn es älter ist, dann machen wir uns immer auf die Suche, eventuell im Internet oder vielleicht auch in anderen Sammlungen oder Übersichten, ob es da vielleicht irgendwelche Aktualisierungen gibt. die man dann beachten muss, ja.
Ja, aber im Grunde sozusagen als Ausgangspunkt, wir haben schon aufgrund dieser Länderberichte, die es dankenswerterweise gibt für die meisten Länder, so den ersten Ansatz und dann versuchen wir eben die Aktualität selber mit allgemeinen Bordmitteln nochmal zu überprüfen. Okay.
Ja, mit der Zeit bekommt man auch schon mal einen gewissen Sinn dafür, in welchen Bereichen sich vielleicht neue Entwicklungen ergeben haben könnten.
Ja, also ich kriege es ja mit, was wir an Anfragen so kriegen. Wir hatten jetzt diese Woche was zum kenianischen Güterrecht. Ja, und da muss man natürlich, wir können ja nicht bei allen 190 Staaten dieser Welt immer auf dem aktuellen Stand bleiben, wenn sich da vielleicht mal Reformen ergeben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in entfernte Länder in Urlaub reisen und an einer juristischen Bibliothek vorbeikommen, das aktuelle Buch zum Familienrecht dürfen Sie uns immer gerne schicken. Sie kriegen auch eine Quittung. Mhm. Aber sicher, da sind wir natürlich, wir haben nur die Bordmittel, die wir haben. Deswegen ist ja auch immer am Ende unserer Gutachten zum internationalen Privatrecht immer ein kleiner Disclaimer, in dem drinsteht, wir haben uns bemüht und nach allen Möglichkeiten der Recherche, die wir haben, auch geprüft. Aber ganz sichere Auskünfte zum ausländischen Recht kann natürlich nur ein Experte in dem Bereich dann geben. Super. Ja, Rembert, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im Podcast. Ansonsten wünsche ich, hoffe ich, dir hat es auch Freude gemacht und wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß mit den nächsten Folgen. Okay.